Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Ihr habt uns geschrieben, und zwar E-Mails, achtsam@deutschlandfunknova.de, und habt gesagt, wollt ihr euch nicht mal mit dem Thema Achtsamkeit und Aktivismus beschäftigen oder am besten beides, Achtsamkeit und Helferberufe, weil im Aktivismus hat man ja ein Ziel, man möchte etwas besser machen, und in Helferberufen hat man auch genau das gleiche Ziel, man möchte etwas besser machen, und weil man oft von seinem hehren Ziel natürlich, Gott sei Dank, so überzeugt ist, kann es sein, dass man sich da manchmal verliert. Also Friedemann hat das geschrieben, Nadja hat das vorgeschlagen, und deswegen, Mai Höeng, ist das unser heutiges Thema, ne?
Ja, genau. Es ist ein sehr wichtiges Thema und auch für mich natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil ich ja auch in einem helfenden Beruf bin.
Du bist Verhaltenstherapeutin und hattest noch keinen Burnout. Also du hast es offenbar immer dann geschafft, achtsam genau damit umzugehen, ne?
Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin jung, ne? Wenn man diesen Beruf halt irgendwie 20 Jahre macht oder so, also Hut ab, ich verneige mich vor diesen Menschen, weil je länger man das natürlich macht, desto mehr ist man dem ausgesetzt. Aber deshalb, wir sprechen auch von Psychohygiene, es ist so wichtig, auf sich aufzupassen.
Psychohygiene. Also solltet ihr Leute kennen, die in Helferberufen arbeiten und die oft sehr ausgebrannt sind, seelisch ausgebrannt, die vielleicht kurz vor einem Burnout stehen oder einen hatten oder, ja, gerade das Gefühl haben, dass sie einfach nicht mehr weiter können, dann teilt diese Folge gerne. Oder wenn ihr Menschen, ich habe auch so oft schon von Menschen gehört, die im Aktivismus tätig sind, die auch komplett fertig sind, die einfach 12, 14 Stunden sich mit ihrem Thema beschäftigen, Dinge organisieren, arbeiten, E-Mails, unterwegs sein, von Protesten organisieren, auf Demos gehen und kommunizieren den ganzen Tag und so weiter. Also auch für diese Menschen ist diese Psychohygiene-Folge. Ich bin übrigens Diane, ich bin die Moderatorin, ich bin Autorin und beschäftige mich auch mit diesen ganzen Themen hier, die wir so gerne und mit so viel Liebe bearbeiten in Achtsam. Und ja, dann fangen wir mal erstmal an. Wir wollen ja quasi den Burnout verhindern mit dieser Folge und eben Menschen, euch alle und eure Freunde, Bekannte, Verwandten dazu inspirieren, keinen zu bekommen. Aber vielleicht gib uns doch noch mal ganz kurz die Definition, die du mitgebracht hast, für was ist denn Burnout überhaupt?
Also ganz allgemein ist mit Burnout ein Syndrom, wird damit beschrieben, der emotionalen Erschöpfung, weil man übermäßigem Stress ausgesetzt ist, auch so ein Gefühl von Ineffizienz ist damit gemeint, so eine Tendenz, dass man dann, wenn man wirklich in einem Burnout, diesem Ausgebranntsein drin steckt, dass man Menschen dann irgendwann dann auch eher als Objekte betrachtet und eben nicht mehr als Klienten oder so. Und wichtig finde ich auch nochmal zu sagen, dass es ist an sich keine medizinische Diagnose Burnout. Also man geht nicht hin und kriegt Burnout diagnostiziert, wie zum Beispiel eine Depression, sondern es ist so eine Zusatzdiagnose, weil dieses Syndrom so ein offenes Konzept hat und wirklich ein bunter Blumenstrauß an Symptomen, also von körperlichen Erkrankungen, die man mehrmals im Jahr irgendwie hat. Also man kann das sich als Zusatzdiagnostizieren lassen, aber es ist nicht die Hauptdiagnose. Also viele entwickeln dann einfach eine Depression und die Ursache dafür ist dann halt einfach Arbeitsbelastung.
Also man kann quasi schon sich krankschreiben lassen für extreme Erschöpfung.
Genau, also das ist jetzt sehr detailliert, aber meistens wäre es dann eine Anpassungsstörung, würde diagnostiziert werden wahrscheinlich, und dann kommt so ein Zusatzcode rein und der beschreibt Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung, und da steht dann Burnout drin. Also Burnout ist nicht, also man hat das nicht als Hauptdiagnose quasi.
Ja. Aber ich finde es total interessant, also hau immer solche Geschichten raus, ich finde das sehr
interessant.
Ja, genau. Ne, kann man doch immer was lernen, wenn man nicht in diesem Thema so drinsteckt. Also wir erkennen quasi, dass der Burnout vor der Tür steht oder womöglich schon drin ist, daran, dass wir völlig fertig sind. Also, dass wir wirklich erschöpft sind, dass wir nicht mehr können, ne?
Genau, also es hat drei Komponenten. Einmal dieses Gefühl der Erschöpfung, körperlich, aber also wirklich so ein Energiemangel, Müdigkeit, dann auch emotional, dass man dann anfängt, irgendwann so eine geistige Distanz zur Arbeit zu haben und auch so dauerhaft negativ einfach ist und auch irgendwann so zynisch wird. Also wenn man anfängt, die Klienten, Patienten zu verspotten oder so, das ist schon ganz, ganz übel. Also da steckt man schon sehr tief drin.
Boah.
Und auch so, ja, es passiert halt einfach tatsächlich, ne? Oder halt auch drittens so ein Gefühl der Ineffektivität hat. Also das sind wirklich die drei Komponenten von Burnout, aber es entwickelt sich natürlich zunächst. Also wenn man sich diese Stufen anguckt, das fängt erstmal mit so einer Müdigkeit an, aber bei vielen ist es auch so, die haben so ein vermehrtes Engagement am Anfang. Also die übertreiben es dann auch. Viel zu viele Überstunden, mehr Arbeit, also da ist man noch so voll verliebt in seinen Job. Aber das ist schon der Anfang, wenn man sich zu sehr damit identifiziert und viel zu viel macht. Und dann kommt halt irgendwann dieses reduzierte Engagement, weil man so müde ist. Man baut wirklich ab, macht auch Fehler auf der Arbeit, verflacht emotional. Dann schaltet sich der Körper auch irgendwann ein. Migräne, Kopfschmerzen, erkältet oder so. Und dann kommt irgendwann die Verzweiflung. Das sind diese Stufen, wie es gehen kann.
Und das kann jetzt erstmal generell ja jeden und jede betreffen. Mhm. Ne? Aber wir haben uns eben ganz besonders mit diesem Thema Aktivismus und Hilfsberufe oder Helferberufe auseinandergesetzt, weil das öfter passiert, dass so ein Burnout kommt, weil man eben, wie du sagst, so verliebt in seine Arbeit ist oder in seine Mission oder in seine Vision und sagt, ich möchte Menschen helfen, ich möchte die Welt besser machen, ich möchte Tieren helfen, ich möchte, was auch immer eben die Mission ist beim Aktivismus, ich gehe gegen Rassismus vor, das sind alles tolle Sachen, aber es kann eben da ganz besonders sein, dass man sich aufraucht, ne?
Genau, weil also dieser Burnout-Begriff, der wurde ursprünglich vor allen Dingen bei SozialarbeiterInnen oder halt ne, helfenden Berufen gefunden, weil man so viel Liebe dafür hat und man sich auch schwer tut, sich abzugrenzen. Also wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man diese Geschichten auch mit nach Hause nimmt. Also man kann nicht einfach sagen, okay, das ist Arbeit und das ist mir dann egal, wenn ich nach Hause komme, sondern das arbeitet noch weiter in einem, wenn man nicht genug Strategien erlernt, um damit umzugehen. Und es ist auch so, das Leid, was Menschen haben, was auf der Welt ist, das hört ja nicht irgendwann auf. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich habe ein Projekt, ich bearbeite das und nach 3 Monaten ist fertig.
Ich bin fertig, ich habe das abgeschlossen. Ja, genau.
Ja, genau. Es geht ja immer weiter und mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, das ist, finde ich, nochmal so besonders. Aber ich habe auch noch spezifisch für Aktivismus-Burnout auch noch eine Definition gefunden, die ich auch sehr, sehr interessant fand, weil die beschreiben das halt einfach als einen Zustand, nachdem man langfristig an durch Aktivismus bezogene Stressoren körperlich, aber auch emotional belastet wird und dass das quasi so ein Akt des unfreiwilligen Ausstiegs aus dem Aktivismus oder der Reduzierung des eigenen Aktivismus bedeutet. Das heißt, Menschen, die wollen natürlich weiter beteiligt sein, aber weil es sie so sehr fertig macht, können sie irgendwann nicht mehr. Und das fand ich irgendwie auch nochmal einen spannenden Gedanken, dass Leute, die suchen sich das natürlich nicht aus, irgendwann total ausgebrannt zu sein, aber das ist die Folge davon, wenn man zu lange dabei bleibt, dass man dann irgendwann, nicht aus freien Stücken, aber dass man einfach gehen muss und nicht mehr weiterarbeiten kann.
Und bevor es aber soweit ist, ist man eben davon überzeugt, genau wie du sagst, ich werde nie fertig sein, ich muss für immer arbeiten, ich kann nie Pause machen, weil ich habe für so etwas Banales wie Selbstfürsorge, Achtsamkeit, keine Zeit. Das ist alles Wischiwaschi, das ist alles Quatsch. Ich muss an meinem Ziel arbeiten und das ist alles was für Loser, die sich irgendwie ihre eigene Zeit nehmen und schlafen, die meditieren, die sich fragen, wie es ihnen heute geht und die mit ihrem Körper und ihrer Seele und ihrem Geist einchecken. Das steht mir alles nur im Weg. Ich habe solche Sachen gelesen. Ich beschäftige mich auch immer wieder natürlich mit Leuten, die Achtsamkeit natürlich auch kritisch sehen und so weiter und die finden das dann alles Wischiwaschi und so Quatsch. Weil sie haben doch ihr Ziel. Und dann erst später kommt ja dieser Burnout, weil ja vorher eben kam, ich habe keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Ne? Und du hast da sogar eine Studie mitgebracht.
Genau, ich habe eine spannende Studie mitgebracht von Gorski, 2019 veröffentlicht in der Ethnic and Racial Studies in dem Journal. Und die haben geguckt, was könnten eigentlich Ursachen sein für Aktivismus-Burnout und haben AktivistInnen untersucht, die wirklich ganz aktiv gegen Rassismus kämpfen. In einer qualitativen Studie haben sie 30 AktivistInnen interviewt, die selbst tatsächlich an Burnout litten. Und da kamen 4 Hauptursachen tatsächlich für Burnout raus. Also erstens diese emotionale Ursachen, wie dass sie so ein sehr hohes Verantwortungsgefühl haben, auch sich isoliert fühlen, weil sie einfach selbst diese Tragweite von Rassismus verstehen und den Drang haben, natürlich was zu verändern. Und dass sie selbst halt diese Meinung, wie du eben gerade gesagt hast, es geht hier alles zu langsam, wir müssen halt fortschreiten, wir können jetzt hier nicht irgendwie erstmal Wellnessurlaub machen oder so. Ja, und der zweite Grund, auch strukturelle Ursachen, also dieser Berg von Aufgaben, ja, diese Hilflosigkeit einfach zu spüren. Und dann eine dritte Ursache ist so ein, die nennen das Backlash, also quasi wie so eine Gegenreaktion. Also in dem Moment, wo Menschen sich engagieren, machen sie sich ja natürlich auch vulnerabel. Sie haben eine bestimmte Position, werden sichtbarer und werden vielleicht auch auf der Arbeit angefeindet. Also gerade für People of Color, ja, wenn die erstmal aufstehen und ihre Meinung kundtun oder auch demonstrieren gehen oder so, dass da wirklich auch nochmal Anfeindungen kommen, mangelnde Wertschätzung auch. Und dann als letzter Grund, innerhalb der Bewegung selbst oder in der Gruppe selbst, in der sie aktivistisch arbeiten, dass die AktivistInnen untereinander auch einfach übel mit sich umgehen. Also dass da so ein Wettbewerbsgedanke ist, mangelnde Kooperation, Anfeindung und Vorwürfe. Und das habe ich tatsächlich schon ganz oft gehört, also auch bei egal wo man unterwegs ist, dass innerhalb der Gruppe auch mega Stress ist. Und ich hoffe in dieser Folge so sehr, dass wir diese Message rüberbringen können, dass diese Selbstfürsorge, dass das so essentiell ist, weil bei diesen Arbeiten, es geht ja nicht darum, um ein Projekt, was man in 3 Monaten irgendwie so fertig hat, sondern es ist so, so langfristig, da kommen noch Generationen danach, die sich auch um dieses Thema kümmern müssen, weil alleine wird man das nicht schaffen, dass es wirklich um nachhaltigen Aktivismus geht, ja, individuell, aber auch in der Gruppe und deshalb ist das so, so, so essentiell, weil wenn eine Kerze ausbrennt, brennt vielleicht eine Generation dahinter aus. Also wenn wir nicht nachhaltig denken, wie können wir uns um uns, aber auch um die anderen kümmern?
Und es ist auch eigentlich verantwortungslos der Sache gegenüber. Mhm. Also natürlich nicht mit Absicht, ne? Es geht hier immer nur um Wahrnehmung und Bewusstmachung und ja, Reflexion, Kontemplation, wenn wir all diese Sachen besprechen hier miteinander. Aber eigentlich muss man sagen, wenn ich die Sache wirklich ernst nehme, dann nehme ich auch meine Gesundheit wirklich ernst. Weil nur dann kann ich bis zu meinem Lebensende für die Gerechtigkeit und für die gute Sache kämpfen. Sei es in Heilerberufen, in heilenden Berufen oder eben im Aktivismus. Nur wenn ich nachhaltig gut mit mir umgehe, kann ich wirklich etwas bewirken. Weil sonst bin ich vielleicht bald im Krankenhaus und dann kann ich gar nichts bewirken. Da liege ich dann nämlich rum und muss Krankenhausessen essen oder was auch immer. Und deswegen ist das wirklich, wirklich, ja, total genau wie du sagst. Das ist so wichtig. Das ist eigentlich die Essenz in dieser Folge, weil das ist anstrengend, ist 14 bis 16 Stunden am Tag, sich für eine Sache einzusetzen. Das wisst ihr. Und das wissen auch eure Freunde und eure Freundinnen, die das machen. Aber danach dann zu handeln und eben nicht so viel zu arbeiten für die gute Sache, das ist dann das eigentliche Ding, so, worum es hier geht, es wirklich, wirklich zu machen und sich immer wieder bewusst zu machen. Der Sache ist nicht gedient, wenn ich ausbrenne. Liebe Leute, der Sache ist nicht gedient, wenn ihr ausbrennt, wenn ihr im Krankenhaus seid, wenn ihr eine Herzattacke bekommt, wenn ihr, weiß der Teufel, was einem alles passieren kann, wenn man zu viel arbeitet. Das ist wirklich gefährlich. Wie erkenne ich denn, dass ich gerade einen Burnout habe?
Genau, am Anfang quasi diese Überidentifikation und dann erste Erschöpfungserscheinungen. Also das kann sein, dass man andauernd müde ist, matt sich fühlt, dass man irgendwie mehr schlafen muss. Aber auch Schlafschwierigkeiten gehören auch dazu, so eine Insomnie. Und dann fängt es an, dass man dann so ein reduziertes Engagement irgendwie hat. Also in der Arbeit zum Beispiel mit Patienten oder Klienten, dass man irgendwie nicht mehr so ganz bei der Sache dabei ist, oft unkonzentriert ist, gar nicht präsent sein kann. Und dann auch emotionale Reaktionen, dass man öfters vielleicht weint, gereizt ist, auch anderen irgendwie die Schuld gibt oder so. Und dann kommen auch wirklich Fehler. Also weil man muss ja, egal in welchem Bereich man da tätig ist, einfach auch viel organisieren, ne? Oder auf der Arbeit selbst, dass man Konzentrationsschwierigkeiten hat, Fehler macht und richtig abflacht. Der Körper, der reagiert dann, wenn man genau hinhört, wird man schon sehen, dass der Körper sehr, sehr früh reagiert. Diese Müdigkeit beispielsweise, das sind ja diese Warnsymptome. Aber wenn man dann wirklich ernsthaft krank wird, also bei 5 Erkältungen im Jahr, die dann auch immer länger dauern, da sollte man schon gucken. Also das ist auch nicht so normal. Oder wenn man sehr an Gewicht abnimmt oder so oder auch sehr krass zunimmt, das geht ja in beide Richtungen, ja. Und dann so eine Verzweiflung und wirklich dieses Zeichen von Zynismus. Also wenn man anfängt, dieser Sache nicht mehr dienlich zu sein. Also wenn man mit Patientinnen zum Beispiel arbeitet und anfängt, dann schlecht über die zu denken oder so. Oder ha, geschieht dir doch recht. Das ist ganz schwierig. Also, dann ist man halt richtig drin. Und das finde ich auch so schade, weil eigentlich würde ich mal sagen, die meisten, die gehen ja da rein, weil das ihnen so wichtig ist, weil sie was verändern wollen. Und dann, wenn dann die genau umgekehrte Gedanken kommen oder Emotionen kommen, ja, dann hat man nicht gut auf sich aufgepasst oder auch das System hat nicht gut auf die Menschen darin aufgepasst, ja.
Ja, das außerdem, das sind ja immer verschiedene natürlich Ebenen, ne? Das System sorgt dafür, dass viele Fehler passieren, oft dadurch, dass es so ist, wie es ist, durch Systemfehler eben. Aber wir können auch das System nicht ändern und diese Systemfehler ändern, wenn wir uns nicht um uns kümmern. Also es ist ja auch wieder eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. Weil einfach nur zu sagen, ich konnte nichts machen, weil das System so schlecht ist, ist halt auch keine Lösung, weil wir haben ja dann noch individuelle Lösungsansätze, über die wir hier in Achtsam eben sprechen, um dann wiederum die Kraft zu haben, die Energie und die Power, um zu sagen, okay, das ist halt, das ergibt hier alles keinen Sinn, wir müssen das System ändern. Hier sind ein paar Ideen. Ich sage auch nicht, dass das einfach ist. Oh mein Gott, nicht, dass jemand sagt, ach so, und dann hat Jana gesagt, es ist total einfach, das System zu ändern. Hat sie nie gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn wir im Krankenhaus liegen, können wir das System nicht ändern. Und eine Berufsgruppe, die auch sehr, sehr anfällig ist, das kriege ich auch in meinem Bekanntenkreis mit, sind ja Lehrer und Lehrerinnen.
Ja, total. Ich habe einfach nochmal geguckt, laut dem Kultusministerium, was eigentlich Lehrer für Aufgaben, Lehrerinnen für Aufgaben haben. Die sollen ja nicht nur unterrichten, die sollen ja auch irgendwie auch erziehen, beurteilen, beraten, sich selbst fortbilden, weiterentwickeln, auch die ganze Schulorganisation. Und da kommen Erwartungen von allen Seiten, von der Gesellschaft, ja, von den Schülern, den Eltern, der Öffentlichkeit, auch im Kollegium. Und da dann nicht zusammenzubrechen, ist halt schon auch echt krass. Ne? Und ich habe eine Umfrage rausgesucht. Die Umfrage wurde gemacht bei AusbildungslehrerInnen. Und da wurde gefragt, was sind denn die Ursachen für Burnout? Bei 109 AusbildungslehrerInnen war das so. Und da kamen 9 Bereiche raus, die genannt wurden. SchülerInnen, die ja sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Da stand ProblemschülerInnen. Ich mag das Wort einfach nicht, weil ich nicht glaube, dass es so ist. Sondern einfach, die brauchen viel Aufmerksamkeit aus verschiedenen Gründen. Die Rahmenbedingungen, die Schulaufsicht, persönliche Dinge, die LehrerInnen auch haben, Kollegium, Eltern, Schulleitung, Berufsimage und Qualifikation. Und ich glaube, bei LehrerInnen, also das war eine lange Zeit ja so, dass wenn die verbeamtet werden wollen, dass es ja ganz schwer für die ist, eine Psychotherapie zu machen, weil dann die Verbeamtung so schwierig ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Mhm. Und das, finde ich, ist das Allerletzte, weil ich finde so, LehrerInnen sollten ganz, ganz viel Hilfe bekommen. Und wenn die sich erstmal an einen Psychotherapeuten gewandt haben, sollte das so sehr unterstützt werden. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr so mega streng, wenn man dann auch was für die mitschreibt, damit die das vorlegen können oder so. Aber so viele trauen sich nicht, wenn es früh anfängt, zum Psychotherapeuten zu gehen, weil sie Wahnsinn. Angst haben, dass sie nicht verbeamtet werden. Also es ist ganz schrecklich, finde ich. Ja,
Horror. Mhm. Und es gibt aber auch schon so Achtsamkeitsprogramme für die Schule, ne?
Ja, genau, das ist die gute Nachricht, ja, weil wir können ja was dagegen tun. Ein Programm, was durchgeführt wird, heißt AISCHU, das heißt Achtsamkeit in der Schule. Das ist ein Projekt, tatsächlich, das wurde in Frankfurt entwickelt von Vera Kaltwasser. Und das ist so ein Curriculum, wo tatsächlich diese Haltung der Achtsamkeit, aber auch die Praxis in der Schule, jetzt habe ich wieder das Wort, implementiert wird, also in den Schulunterricht. Und das ist etwas, was wir uns für alle Bereiche merken können, ob Aktivismus in der Arbeit mit Patienten, Klienten oder in der Schule. Wir können das mit unserem Gegenüber üben, aber in dem Moment, wo wir es üben, praktizieren wir natürlich auch selbst. Also, wenn wir eine kleine Achtsamkeitsübung mit den SchülerInnen durchführen oder mit der Gruppe, mit der wir gerade so sind oder mit den Patienten, können wir natürlich in dem Moment auch selbst üben. Und in diesem Programm AISCHU, da könnt ihr einfach mal googeln, das ist so ein 8-wöchiges Programm, wer sich da fortbilden will, da gibt es auch Bücher dazu. Da gibt es erstmal Psychoedukation, also da wird gesagt, was ist eigentlich überhaupt Achtsamkeit? Die Schüler, die lernen irgendwie ihre Vorstellungskraft auszubilden, aber auch Ressourcenarbeit wie Dankbarkeit, Freude, also viel aus der positiven Psychologie, kreatives Schreiben. Und in dem Moment, wo man mit den Schülern arbeitet, ist es für die Schüler angenehm, aber natürlich auch für die LehrerInnen.
Und es hat auf jeden Fall eine wahnsinnige Auswirkung. Wirklich, also nicht, dass ich das leider, ich habe es noch nicht gemacht, aber allein im Umgang so mit den eigenen Kindern kann ich euch berichten, wow, also das regelmäßig zu machen und wirklich, ja, zu implementieren, in die eigene Familie zu bringen oder wie in dem Fall eben in den Klassenraum, oder so. Und wenn man das wirklich regelmäßig macht und sich mit Achtsamkeit mit kleinen Menschen beschäftigt, das ist schon beeindruckend. Und es hat dann auch eine beeindruckende Wirkung auf einen selber, genau wie du sagst. Also es ist ja eine Feedback-Schleife, die da dann in Gang gesetzt wird. Toll, das ist ganz toll, dass es sowas gibt. Also Aishu wird AISCHU geschrieben, falls ihr da nochmal das in eure Suchmaschine des Vertrauens eingeben wollt. Und du hast auch eine Studie dazu mitgebracht.
Genau. Ich habe eine Studie rausgesucht, die wollte untersuchen, ob so eine Online-Stress-Intervention Lehrerinnen hilft, Burnout zu senken, von Ansley et al. 2021 in der Teaching and Teacher Education veröffentlicht. Und die sind da so ein bisschen daran gegangen, dass sie gesagt haben, ja, die meisten LehrerInnen, die haben halt einfach nicht so viel Zeit. Deshalb lasst uns doch mal gucken, ob so eine Online-Intervention helfen könnte in einem Zeitraum von 4 Wochen. Und in diesem Training wurden Stressbewältigungsstrategien vermittelt über 8 Module. Haben dann 51 LehrerInnen daran teilgenommen. Die wurden auch zufällig in 2 Gruppen aufgeteilt, eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe. Und die LehrerInnen, die durften sich auch selbst aussuchen, wie viele Interventionen sie pro Woche dann selbst durchführen, also wie viele Module. Es wurde empfohlen, 2 Module pro Woche und ein Modul dauerte 30 Minuten. Und in diesen Modulen war halt Psychoedukation über Stress, Selbstfürsorge, Achtsamkeitsfertigkeiten, Entspannung, aber auch kognitive Umstrukturierung. Das bedeutet, wie gehe ich zum Beispiel mit negativen Gedanken um? Stimmen die ja, nein, was spricht dafür dagegen? Aber auch Routinen und Beziehungen am Arbeitsplatz und so und auch der Umgang mit schwierigen Emotionen. Und das hat sich dann tatsächlich gezeigt, nach 4 Wochen, wenn die LehrerInnen tatsächlich daran teilgenommen haben, dass sie angaben, dass sie mehr Bewältigungsstrategien im Alltag auch wirklich angewendet haben. Also es war nicht nur theoretisch. Und die Selbstwirksamkeit der Lehrerin wurde gesteigert. Und die Reduktion an emotionaler Erschöpfung und Depersonalisation. Diese Depersonalisation ist quasi dieses sich distanziert fühlen von den Klienten oder hier in diesem Fall von den SchülerInnen. Also das heißt, es gab Effekte auch bei so einem ganz schmalen Training.
Wir können unsere Resilienz selbst trainieren. Also nichts ist in Stein gemeißelt. Wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, dass eben Menschen in heilenden Berufen und im Aktivismus sich da schnell aufrauchen. Das ist aber nichts, was man nicht ändern kann, wenn man da bewusst und achtsam mit umgeht, wie wir jetzt an dieser Studie gesehen haben. Großartig. Also wir können unsere Resilienz jeden Tag trainieren. Wir können uns dahin trainieren, wenn wir es tatsächlich wirklich machen und nicht nur theoretisch. Jetzt hier diese Sendung hören da, sondern es eben auch wirklich machen. Du hast noch eine Studie mitgebracht, da geht es dann ums Gesundheitswesen speziell. Ne?
Genau, nochmal, wenn wir das nochmal öffnen im Feld mit Ärzten, KrankenpflegerInnen, Sozialarbeitern, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten. Das waren eine Studie von Shapiro et al. 2005 in der International Journal of Stress Management. Und die wollten gucken, ob ein MBSR-Programm, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion über 8 Wochen lang, ob das diesen Menschen im Gesundheitswesen hilft. Und tatsächlich, es wurde psychische Belastung, Depressivität, Ängstlichkeit und auch Burnout gemessen. Und es zeigte sich am Ende des Trainings, dass der wahrgenommene Stress reduziert war. Auch eine Steigerung der Lebensqualität konnte erfasst werden und auch Steigerung von Selbstmitgefühl, Reduktion von Burnout und psychischen Belastungen. Und ich finde dieses Selbstmitgefühl super wichtig. Da gibt es ja dieses Programm auch von der Christine Neff. Das hilft auch sehr für Helferberufen, weil gerade in der Arbeit mit Patientinnen, mit Klienten kann irgendwann sowas, das nennt sich Empathiemüdigkeit, Empathy Fatigue entstehen. Also eigentlich geht man da ja rein, weil man ganz, ganz mitfühlend eigentlich ist. Aber wenn man dann so viele Stories hört und sich nicht gut um sich kümmert, dann stumpft man dann irgendwann ab. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, gerade für diese Menschen, die ja deswegen in diesen Beruf reingekommen sind. Und um sich davor zu schützen, hilft Achtsamkeit, aber auch Selbstmitgefühltraining.
Oh, Empathiemüdigkeit, das habe ich noch nie gehört. Danke für dieses Wort. Wow.
Das wurde, glaube ich, auch bei Journalistinnen teilweise auch, ich habe das im Guardian oder so mal gelesen, weil wenn man die ganze Zeit auch Nachrichten und so hört oder spricht oder so, die ganze Zeit so Katastrophensachen, dann bei der 10. oder 100. Nachricht, dann macht das ja auch was mit einem. Ja.
Absolut, absolut. Also ich habe mal das Zitat gehört, dass man dann zynisch wird und Zynismus ist das Auskotzen der Seele. Weil sie es einfach irgendwann nicht mehr aushält und eben schon erst recht nicht, wenn wir uns genau nicht um uns kümmern. Und das ist eben auch anstrengend. Also Empathie ist ja anstrengend. Wir haben auch in der Folge über Hochsensibilität schon darüber gesprochen. Es braucht ja viele Ressourcen, empathisch zu sein. Und wenn wir das, weil wir in einem heilenden Beruf sind oder so, so wie du, halt quasi Vollzeit machen, dann ist das erschöpfend.
Ja, jeder muss auch für sich so ein Maß finden. Ne? Also ich bin ja total dankbar, dass ich noch den Podcast mache, weil ich einfach ein Maß für mich habe. Ich weiß, ich kann nicht Vollzeit, also von montags bis freitags abends Patienten sehen, weil ich sonst nicht die optimale, die beste Therapeutin wäre. Und das weiß ich einfach. Ja,
ja, sehr gut. Und du hast Übungen auch mitgebracht, was wir dann eben tun können, um dem vorzubeugen, damit wir nicht irgendwie zynisch und grausam werden anderen und uns gegenüber oder ausbrennen. Also klar, du hast gesagt, Selbstmitgefühl. Da sprechen wir auch immer wieder gerne drüber. Das klingt für Leute, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben, recht abstrakt. Weil wie soll ich denn mit mir selbst mitfühlen? Ich bin ja eh ich. Ich fühle mich ja eh.
Mitgefühl fällt uns ja oft leichter für andere Personen, für Freundinnen oder ne, Bekannte oder so. Und dieses Mitgefühl bedeutet, wenn wir uns nochmal die Bedeutung angucken, dass man eine Freundlichkeit sich selbst schenkt quasi, also mit einer freundlichen Haltung. Und da sind wir die meisten eigentlich gar nicht so gut da drin, weil wir oft mit unserem inneren Kritiker kommen und uns selbst Vorwürfe irgendwie laut anbrüllen in Situationen sind, ne? Und dass wir diese Selbstfreundlichkeit kultivieren. Ein weiterer Aspekt von Selbstmitgefühl umfasst, dass wir auch diesen Blick haben, dass wir so eine Gemeinschaft sind, also so ein gemeinsames Menschsein erkennen. Also wir sind nicht die einzigen Menschen, die leiden. Wir sind alle auch verbunden in unserem Leid. Ja, das hilft auch nochmal, weil oft fühlt man sich ja so isoliert in seinem Leid. Und dieser dritte Aspekt ist Achtsamkeit. Also so wirklich anzuerkennen, okay, da ist gerade eine Situation, die ist sehr schwierig für mich. Und eine ganz konkrete Übung aus dem Programm von Christine Neff ist die sogenannte Selbstmitgefühlspause. Das können wir üben in schwierigen Situationen im Alltag. Also wenn wir gerade merken, da ist irgendwas blöd gelaufen, nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir innehalten, stoppen und auch sagen, hey, das ist echt ein schwieriger Augenblick. Also man kann auch Autsch sagen oder so, aber oft tendieren wir jetzt zu sagen, okay, weiter geht's. Ne? Aber innehalten, das anerkennen, auch benennen und sich dann auch zu sagen, das gehört dazu. Das gehört wirklich dazu. Ich bin ein Mensch und deshalb leide ich halt ab und zu. Das passiert Menschen halt, ja. Und so fühlt es sich einfach an, Mensch zu sein. Und drittens, da muss man halt einfach gucken, ob man so der Typ dafür ist, aber man kann sich auch selbst eine beruhigende Berührung schenken. Also vielleicht die Hand aufs Herz legen oder so oder uns selbst ein bisschen Oxytocin schenken durch die eigene Berührung. Ja. Und dann im vierten Schritt sich etwas Freundliches zu sagen, sowas wie, möge ich freundlich zu mir sein, möge ich mir geben, was ich brauche. Und das weiß ich nicht, ob so viele Menschen das machen. Ja. Ich würde das eher bezweifeln.
Aber den zweiten Schritt, da würde ich gerne noch ganz kurz ein bisschen länger drauf rumreiten, den finde ich sehr interessant, also sich zu sagen, Leid gehört zum Leben dazu oder ich bin nicht allein damit oder, was ich großartig finde und so auch noch nie gehört habe, so fühlt es sich an, wenn Menschen schwierige Phasen durchleben. Das finde ich ganz, ganz wichtig und toll, weil was unser Gehirn, unser Monkey Mind oft macht, automatisch, wenn es uns schlecht geht, ist, immer passiert mir das. Sowas kann ja wieder nur mir passieren. Ich habe diesen Satz so oft schon von Freundinnen und Freunden gehört. Das ist ja typisch für mich. Immer nur passiert dieser Quatsch mir. Und wenn wir sowas denken, dann bauen wir eine Mauer um uns und machen eine Grenze zu allen anderen Menschen um uns rum und sagen, ich bin hier in meinem Leid, alle anderen sind glücklich, denen geht's gut, denen wäre das nicht passiert und ich bin allein, ne?
Ja, und diese Isolation, das ist so toxisch und giftig, ja. Und da hilft ja dieses Normalisieren, zu erzählen, hey, das ist normal, das gehört halt dazu. Also per Definition muss es sich ja so anfühlen, weil wenn wir leiden und wir sagen, oh ja, gar nicht schlimm, dann wäre es ja halt kein Leid, ne? Dann wäre es ja auch keine schwierige Situation. Und wenn wir das machen und wenn wir uns das wegnehmen quasi, dass es schwierig ist, dann verneinen wir das, wir negieren das und das ist ungesund.
Nee, genau. Ich sag ja immer, Gefühle sind zum Fühlen da. Und wenn wir gerade irgendwie etwas Blödes fühlen, dann dürfen wir was Blödes fühlen, weil so ist das eben genau, wie du sagst. Nicht wegdrücken, nicht ignorieren, sondern wirklich aber sich verbinden geistig, mit seelisch, mit anderen Menschen und zu sagen, jeder Mensch auf dieser Welt hat schwierige Phasen und so fühlt es sich an. Ich bin gerade in einer schwierigen Phase. Genauso wie jeder einzelne andere Mensch auf dieser Erde. Das finde ich so zauberhaft, diesen Gedanken und diesen Satz und dieses Mantra oder wie man es auch immer nennen möchte. Wenn ihr in einer schwierigen Phase seid, dann verbindet ihr euch mit diesem Satz, mit allen Menschen, mit allen Lebewesen sogar auf dieser Erde.
Ja, man kann sich das vielleicht auch visualisieren. So viele Menschen, die auf der Welt sind, wenn wir uns vorstellen, in diesem Moment hebt jeder seine Hand, der das einfach auch durchlebt hat. Ungerechtigkeit, Liebeskummer, alles. Also
Wut,
jede Form von
Verlust,
Leid.
Trauer. All das, das ganze Spektrum der menschlichen Gefühle. Oh Gott, ich habe mir das sofort vorgestellt. Wenn wir jetzt die ganze Menschheit vor uns hätten und sagen würden, hebt mal die Hand. Alle würden die, oh Gott, ich heule gleich.
Ja, wir sind nicht alleine damit und das hilft. Wir sind nicht alleine damit und dann erinnern wir uns daran, dass das ganz normal ist. Wir sind und wir überstehen das, weil wir auch Menschen sind. Wir dürfen das haben und es ist gesund, auch ein Spektrum an Emotionen zu fühlen. Ja, es wäre ganz, ganz komisch, würden wir uns immer nur gut und wohl fühlen. Ja, das gehört nicht dazu. Also.
Obwohl wir das auch wollen und wir sind Menschen und wir versuchen das und deswegen gibt es auch viele Rauschmittel auf dieser Welt, weil wir immer noch diese Vorstellung haben, glaube ich, als Menschen, dass es ja schon cool wäre, wenn man sich immer, immer, immer gut fühlen würde, oder?
Ja.
Naja gut, das ist eine andere Folge dann, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber wir haben ja über Aktivismus gesprochen, über helfende Berufe und so weiter, da sind wir ja meistens nicht alleine.
Genau, in Organisationen und Teams. Da finde ich es ganz, ganz wichtig, ich kann es gar nicht so genug betonen, dass wir uns auch, also HelferInnen müssen sich auch Hilfe holen und Raum muss dafür geschaffen werden. Das heißt, sich Supervision zu holen, also das habe ich ja auch, also dass ich mir mit erfahrenen Kolleginnen, dass ich mir Hilfe hole. Also ich kann ja nicht erwarten, dass ich mein Kopf allein alles lösen kann, sondern dass ich in regelmäßigen Abständen mit jemandem darüber spreche, der auch nochmal andere Ideen dazu hat. Und das kann man auch auf andere Settings verlagern. Und leider höre ich aber oft, dass genau daran gespart wird, ja. Denn wenn jemand von außen kommt und sich im Team zusammensetzt, ja, dann sieht man Dinge, die man so im Alltag einfach nicht sieht und oft wird daran gespart. Und ich kann, also man sollte sich immer Raum dafür lassen, weil das, das erhöht das Wohlbefinden, auch dieses Miteinander in der Gruppe. Wir haben ja eben schon gehört, dass es auch eine Ursache sein kann, warum Menschen Burnout haben, weil die Gruppe nicht gut funktioniert. Ja, holt euch Hilfe und auch eine eigene Achtsamkeitspraxis zu integrieren in der Arbeit. Also achtsame Kommunikation, der Umgang miteinander, Fokus auf Wertschätzung und Dankbarkeit. Weil wie soll man denn große Themen irgendwie bearbeiten, wenn man noch nicht mal mehr schafft, wertschätzen, miteinander umzugehen, mit den eigenen Leuten in der Reihe? Das ist ja... geht ja nicht dann.
Und in Zeiten des Internets gibt es auch sehr viele Aktivisten und Aktivistinnen, die ich auch beobachte oft, zum Beispiel jetzt auf Social Media oder so, die so allein ihr Ding machen. Ne? Die haben dann vielleicht einen Dayjob, womöglich noch Kinder und zusätzlich zu all dem setzen sie sich für irgendeine gute Sache ein, gegen Rassismus meinetwegen. Ja? Mhm. Und dass, wenn ihr das macht zum Beispiel, dass ihr da auch in Kommunikation geht mit anderen Menschen, die auch diese Arbeit machen, die ähnliche Arbeit machen. Weil oft ist es so, dass das so Internetaktivismus eben, man geht nicht in ein Büro und betreibt dann Internetaktivismus von 8 bis 17 Uhr oder so, sondern man teilt dann vielleicht abends noch Kacheln, informiert, macht irgendwelche Videos, irgendwelche Reels oder erklärt irgendeinen Vorgang, den viele nicht auf dem Schirm haben, weil man eben educational Content auf TikTok macht oder bei Insta oder weiß der Teufel. Also auch wenn ihr da so quasi Aktivisten und Aktivistinnen seid, die das nicht Vollzeit machen, da erst recht auch geht da in die Kommunikation mit anderen. Es gibt so viele Menschen, ihr seid bestimmt vernetzt eben auch. Das ist ja auch die Schönheit des Internets. Neben all der Hässlichkeit des Internets gibt es ja auch schöne Seiten, wie dass man sich eben gut vernetzen kann und da auch mal in den Austausch zu gehen zum Thema, wie geht's dir eigentlich? Wie gehst du eigentlich damit um? Wie schläfst du eigentlich? Bist du müde? Wie ist dein Energielevel? Und all diese Sachen einfach mal besprechen.
Ja, das ist, und gerade im Internet, man wird ja auch total angefeindet und dass man da auch einen Umgang mit findet, ne? Also, das sehen ja die meisten gar nicht. Also, bei manchen, okay, öffentlich in den Kommentaren, aber wenn man irgendwelche direkten Nachrichten bekommt, das ist ja schrecklich einfach nur. Und da sich auszutauschen, das ist, damit man gesund einfach bleibt und normal, ja.
Also deswegen ist Achtsamkeit so wichtig und kein Wischiwaschi-Zeug. Ich meine, Menschen, die uns schon seit einer Weile hören, wissen das sowieso, aber in diesem Zusammenhang wollte ich es nochmal sagen. Ihr könnt nur effektiv Gutes tun und in der Welt bewirken, wenn es euch gut geht. Und das kann man nicht oft genug sagen und immer und immer und immer wieder wiederholen. Achtet auf die Signale eures Körpers. Nehmt euch bewusst wahr. Seid achtsam. Guckt, was brauche ich heute, damit es mir besser geht, damit es mir langfristig gut geht, damit ich bis zum letzten Atemzug für das Gute kämpfen kann, wenn ihr das wollt, natürlich. Darum geht's ja. Du hast uns auch heute ein Gedicht mitgebracht.
Genau, ich habe ein Gedicht mitgebracht, ganz im Sinne der Selbstfürsorge, dass wir einfach beobachten, wo stehen wir eigentlich mit unserer Energie. Das ist Gedicht heißt Schale der Liebe von Bernhard von Clairvaux. Übrigens von meiner Supervisorin, die hat mir das mitgegeben, wo wir dabei sind. Und ich trage es jetzt vor. Die Schale der Liebe. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich.
Ja. Zack. Wenn nicht, genau. Schone dich.
Ja, zack. Also fragt euch einfach, vielleicht kann das euch einfach begleiten im Alltag. Wo steht ihr gerade? Wo ist der Wasserstand? Ist vielleicht ein Crack in eurer Schale drin oder so? Und guckt einfach gut nach euch. Und ich glaube, mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen, oder?
Nee, aber das dafür umso öfter. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich fand den Schluss einfach auch so schön. Es ist so einfach. Wenn nicht, dann schone dich. So, genau. Punkt. Do it, los. Wie gesagt, teilt die Folge mit Leuten, wo ihr sagt, oh Mann, ey, XY könnte hier diese Inspiration, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Dann freuen wir uns. Achtsam@deutschlandfunknova.de. Ihr erreicht uns unter dieser E-Mail-Adresse. Seid nicht böse, wenn wir mal nicht antworten. Dann sind wir wahrscheinlich gerade achtsam in Kontemplation mit uns selbst und antworten dann, wenn es wieder passt und wenn unsere Schale voll ist. Also es kann vielleicht auch mal ein bisschen länger dauern, will ich damit sagen. Und ansonsten hast du uns natürlich wieder eine Übung mitgebracht. Was ist das für eine Übung?
Genau, diese Übung habe ich tatsächlich aus dem Mindful Self-Compassion, also Kurs, mitgebracht.
Ja, von Kristin Neff.
Das ist tatsächlich eine Übung für Menschen in helfenden Berufen. Und weil ich die einfach so berührend finde, habe ich gedacht, die teile ich jetzt mit euch. Ja.
Sehr schön. Dann macht es euch gemütlich. Ihr wisst, wie immer, nicht bitte beim Autofahren machen oder beim Fahrradfahren, sondern wirklich, wenn ihr irgendwo safe und gemütlich seid, dann kuschelt euch ein. Und ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bei uns wart, dass ihr eure Zeit, eure wertvolle Zeit mit uns verbracht habt. Denn das finde ich auch immer so einen schönen Gedanken, den vielleicht noch zum Schluss. Eure Zeit ist wahnsinnig wertvoll. Und es ist eben deswegen so wichtig, wie ihr sie gestaltet und nutzt. Es ist eure Lebenszeit. Mai Hyung und bitteschön.
Dies ist eine Übung, die du durchführen kannst, wenn du in einem helfenden Beruf bist. Nimm nun eine bequeme Position ein. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, einige tiefe Atemzüge zu nehmen, um in deinem Körper und im gegenwärtigen Moment anzukommen. Du kannst dir nun eine Person vergegenwärtigen, um die du dich kümmerst, was für dich manchmal erschöpfend oder auch frustrierend ist. Jemand, bei dem es dir etwas ausmacht, dass er oder sie leidet. Vielleicht ist es nicht nur eine Person, sondern die Erde oder ein anderes bestimmtes Thema. Versuche in diesem Fall möglichst konkret ein Bild für dieses Thema zu bekommen. Ich werde im Folgenden von einer Person sprechen. Visualisiere die Person und die Situation, in denen du dich kümmerst und Fürsorge leistest. Spüre, dass es manchmal nicht einfach für dich ist. Und lasse nun die folgenden Worte ganz behutsam und sanft auf dich wirken. Wir alle sind auf unserer eigenen Lebensreise. Ich bin weder die Ursache für das Leid dieser Person, noch liegt es gänzlich in meiner Macht, dieses Leid aufzuheben. Wenngleich ich mir wünsche, ich könnte genau das. Augenblicke wie diese sind schwer auszuhalten. Dennoch will ich versuchen zu helfen, soweit ich kann. Werde dir des Kummers bewusst, den du in deinem Körper trägst. Und atme nun ganz bewusst ein. Atme Mitgefühl in deinen Körper und fülle jede einzelne Zelle mit Mitgefühl. Lasse dich beruhigen durch dieses tiefe Einatmen und dadurch, dass du dir selbst das Mitgefühl schenkst, das du brauchst. Beim Ausatmen sende Mitgefühl an die Person, mit der du dieses Unbehagen spürst. Mache weiter damit, Mitgefühl ein- und auszuatmen. Lasse deinen Körper in seinem gewohnten Rhythmus atmen. Ein für mich und aus für dich. Einen Atemzug für mich und einen Atemzug für dich. Lass dich selbst in einem Fluss von Mitgefühl schwimmen. Oder einen grenzenlosen Ozean, der alles Leiden umfasst. Und nimm noch einmal diese Worte auf. Wir alle sind auf unserer eigenen Lebensreise. Ich bin weder die Ursache für das Leid dieser Person, noch liegt es gänzlich in meiner Macht, dieses Leid aufzuheben. Wenngleich ich mir wünsche, ich könnte genau das. Augenblicke wie diese sind sehr schwer auszuhalten. Dennoch will ich versuchen zu helfen, soweit ich kann. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Erinnere dich auch im Alltag daran, dass du sowohl gibst, aber auch für dich nimmst. Einen Atemzug für dich und einen für die andere Person. Löse dich langsam von der Übung und kehre wieder in den Raum zurück. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende und kraftvolle Atemzüge. Ich wünsche dir viel Kraft im Alltag und viel Freude bei der Übung.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.